Morgen vorgelesen.
Jörg Schütterhoff liest die zweite von 7 Folgen aus dem Roman Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Der 65-jährige pensionierte Ich-Erzähler, der Lehrer Hans, hat einen Anruf erhalten von Daniel, seinem einzigen Kind, das er seit 40 Jahren für tot hielt. Ja, er hat damals sogar ein Grab für ihn ausgehoben. Am 4. Mai 1978, unmittelbar nach der Geburt, war den jungen Eltern Hans und Katrin mitgeteilt worden, dass der Säugling nicht überlebt hat.
Die Ärztin sah nicht aus wie die Überbringerin schlechter Neuigkeiten. Sie hatte einen offenen Blick, fein gezeichnete Gesichtszüge, volle Lippen. Und ich fragte mich, warum ich damals in genau diesem Augenblick über derlei Dinge nachdachte. Warum ich, unversehrt wie ich war, bei Sinnen und ausgeschlafen, nichts unternahm. Ich hätte sie resolut nach draußen führen können, die Ärztin, damit wir das Missverständnis, das offensichtlich ja vorlag, hätten aufklären können. Vermutlich hätten andere Männer dies getan. Oder sie hätten umgehend begonnen, noch während die erste herbe Trauer aufstieg, die richtigen Signale an ihre Frau auszusenden. Ich bin da, wir teilen diesen Schmerz, meine Haut berührt deine Haut, aber ich unternahm nichts. Ich saß auf meinem Stuhl, der hart und unbequem war, sah aus dem Fenster, sah die Wolken, sah, welche Formen sie angenommen hatten und fand sie schrecklich schön. Sah die Kastanie, die Blüte, alles blühte gerade. Überall war das Leben, und das zu begreifen, ließ mich seltsam müde werden. Nachdem die Ärztin das Zimmer verlassen hatte, begann sich Katrins Wut gegen mich zu richten. Jetzt sag doch was! Ich habe in den letzten Jahren oft darüber nachgedacht, warum ich tat, was ich in diesem Moment tat, nämlich nichts. Meine Aufgabe, so jedenfalls verstand ich meine Rolle als Vater, war es, mich an dem Umstand zu erfreuen, dass es nun dieses Kind gab, das ich mit einer Frau bekommen hatte, die ich liebte und die mich liebte. Nun aber war die Rolle, die für mich vorgesehen war, eine gänzlich andere. Auch als Katrin meinen Namen sagte an jenem Tag im Krankenhaus, mit vor Wut und Verzweiflung verzerrter Stimme, blieb ich stumm, suchte nicht ihre Hand mit meiner, umarmte sie nicht und weinte nicht zusammen mit ihr. Stattdessen stand ich auf, kippte das Fenster an, setzte mich wieder an ihr Bett, legte meinen Kopf auf die Matratze dicht neben ihr Knie, und wäre nicht ein Arzt in den Raum gekommen, den ich noch nie zuvor gesehen hatte, wäre ich vermutlich sofort eingeschlafen. Er bat mich darum, Formulare zu unterschreiben, und das tat ich auch. Von Katrin und Daniel habe ich Anne gleich zu Beginn unserer Beziehung erzählt, und auch von den Zweifeln, die Katrin hegte, ob unser Kind wirklich tot war. Wann genau ich das tat, hätte ich vermutlich längst vergessen. Aber an diesem Abend wurden mit Einbruch der Dämmerung vielerorts im Unstruttal große Osterfeuer angezündet. Anne und ich saßen in der Küche bei gedämmtem Licht, hörten Musik und tranken Wein. Wir waren im Begriff, Gemüse zu schneiden für einen schnellen Auflauf, um dann das Haus zu verlassen. Wir wollten uns auf eine Bank setzen, von der aus man gut Sicht auf das Tal hat und auf der ich schon als Kind saß, um zu verfolgen, wie einer der Bauern aus Grosnitz den riesigen Holzhaufen entzünden würde, der am Fuße des abschüssigen Fells aufgetürmt war. Jedes Jahr aufs Neue setze ich mich am Abend des Ostersamstags auf diese verwitterte Holzbank. Und ich bin auch heute noch gerne dort. Wenn ich genug habe, kann ich gehen, ohne mir die Spitzenbemerkungen meiner Nachbarn anhören zu müssen. Als ich Anne von Katrins Verdacht erzählt hatte, legte sie das Messer beiseite. »Wie bitte?«, sagte sie, legte ihren Kopf schief und sah mich eindringlich an. Ich erzählte ihr, was Katrin mir immerzu gesagt hatte, dass irgendetwas an der Sache faul sei. Das habe sie als Mutter einfach gespürt. Auch ich legte nun das Messer auf den Tisch. Als ich sah, wie sie den Kopf schüttelte und ihre Augen sich zu Schlitzen verengten, da erinnerte sie mich an Katrin, wie sie im Jahr 1978 in dieser Küche saß, mit exakt dem Gesichtsausdruck, den Anne gerade hatte. Diese Ereignisse waren so lange her, dass ich alles in einem seltsam gleichgültigen und beiläufigen Ton vortrug. Ich hatte mir den Kopf schon viel zu oft darüber zerbrochen. Das Ungeheuerliche von Katrins Verdacht hatte seinen Schrecken für mich zwar nicht verloren, Aber ich war ernüchtert und der Sache nach all der Zeit ganz einfach müde geworden. Und dann? Fragte Anna. Ich schnitt die Möhren klein, die Zwiebeln, die Kartoffeln und währenddessen erzählte ich ihr, was es zu erzählen gab. Dass Daniel noch im Bauch unstete Herztöne gezeigt habe, dass Katrin während des folgenden Kaiserschnitts, weil die Narkose nicht richtig gesessen habe, Daniel hatte Schreien hören können. Das Schreien und Wehklagen eines gesunden Babys, wie sie mir immer wieder versicherte. Dass der Arzt, der zu uns ins Krankenzimmer kam, einen Tag nach Daniels Geburt, kurz nachdem wir erfahren hatten, dass er auf dem Weg ins Kinderkrankenhaus verstorben sei, sich seltsam verhalten habe, dass er, wie sie sagte, gewirkt habe wie ein Schauspieler, der seine Rolle nicht beherrschte. Mitleid und Bedauern, sagte Katrin damals, klängen ganz einfach falsch, wenn sie nur gespielt seien. Ich erzählte Anne von all den kleinen Zeichen, die Katrin glaubte erkannt zu haben. Die Augen des Arztes, ja, sein gesamtes Gesicht, alles an ihm habe einen merkwürdigen Ausdruck angenommen, während er die Formulare auf das Tischchen legte, um dann Katrin und schließlich auch mich anzusehen, erst unsicher, dann kühl und abweisend. Das alles, das hatte für Katrin festgestanden, passte nicht zu dem, was er gerade im Begriff war, uns mitzuteilen. Dann erzählte ich Anne, dass Katrin und ich 3 oder 4 Formulare unterschreiben sollten und dass wir nicht wussten, was in ihnen stand. Aber der Arzt, der mir gerade einmal bis zur Brust reichte, hatte uns abwinkend versichert, dass alles zu unserem Besten sei, Formalitäten eben, man wolle uns Arbeit ersparen in einem so schmerzvollen Moment wie diesem. Und natürlich glaubte ich das. Warum um alles in der Welt sollte ein Arzt nicht die Wahrheit sagen? Ich weiß bis heute nicht, was wir genötigt wurden zu unterschreiben. Ganz sicher wäre es meine Aufgabe gewesen, die Formulare wenigstens zu überfliegen. Aber was nützt diese Erkenntnis, wenn sie Jahrzehnte zu spät kommt? Schließlich fragte Anne, ob wir ihn denn zumindest gesehen hätten, damals, direkt nach der Geburt. Eine Mutter sagte, sie müsse doch ihr Neugeborenes in den Arm nehmen können. Ich schüttelte den Kopf und sie seufzte. Dann gab sie das Gemüse in die Auflaufform und ich schloss für einen Moment meine Augen. Während ich Anne dies alles sagte, verschwieg ich ihr etwas, was eine Kleinigkeit zu nennen wohl nicht ganz zutreffend wäre. Ich habe es ihr bis heute nicht erzählt. Und es kommt vor, dass ich das brennende Verlangen verspüre, es ihr gegenüber loszuwerden, so als gelte es, eine seit Jahrzehnten überfällige Beichte abzulegen. Ich erinnere mich, schon ein paar Anläufe deshalb unternommen zu haben, nur um dann plötzlich doch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Jedes Mal hat mich der Mut plötzlich wieder verlassen, weil ich insgeheim fürchtete, das, was Anna von mir hält, was sie über mich denkt, etwas, das sich aus der Erfahrung von mehr als einem Dutzend zusammenverbrachter Jahre speist, würde nach meiner Beichte Schaden nehmen. Ich weiß nicht, ob diese Befürchtung übertrieben ist, und ich werde es wohl auch nie erfahren. Wenn ich etwas weiß, dann, dass ich eine Art Verrat begangen habe an Katrin und an dem, was wir einander versprochen hatten, damals, vor langer Zeit. Dass wir da sein würden füreinander, egal was passiert. Aber ich war nicht da, als es darauf ankam. Ganz im Gegenteil. Hat sich dieser Gedanke erst einmal in meinem Kopf festgesetzt, was manchmal geschieht, dann ist er nur schwer wieder zu vertreiben. Das kann Stunden dauern, ganze Tage. Und vielleicht, das glaube ich hin und wieder, ist dies meine Art der Buße. Eine Woche nach Daniels Beerdigung durfte Katrin das Krankenhaus verlassen. Wir fuhren mit dem Wartburg nach Hause, der seit dem Tod meines Vaters mir gehörte. Wir schwiegen, während wir die vielen Weinhänge passierten. Die Reben standen kurz vor der Blüte, was die Leute hier im Tal jedes Mal in eine seltsame Hochstimmung versetzt. Wir schwiegen, als wir schon die saftig grünen Streuobstwiesen sahen, die das Ufer der sich windenden Unstrut zu unserer Rechten begrenzten, nicht weit von Grösnitz entfernt. Und wir schwiegen, als ich ihr schließlich im Flur die Jacke abnahm und sie stützte, während sie die Treppen hinauf zum Schlafzimmer ging. Ich brachte ihr ein belegtes Brot, das sie nicht aß. Dann kochte ich ihr einen Tee, den sie nicht trank. Und als ich kurze Zeit später wieder nach ihr sah, lag sie immer noch rücklings auf dem Bett, starrte an die Decke und weinte. Sie biss sich auf die Unterlippe und gab keinen Ton von sich, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Ich war im Begriff, zu ihr zu gehen, um dieses Schweigen ein für allemal zu beenden, so dass wir zumindest gemeinsam trauern konnten. Die Dielen unter meinen Füßen knarzten mit jedem Schritt, den ich tat, was unangenehm laut war, und jede Bewegung, die ich machte, schien mir falsch zu sein, störend. Ich blieb stehen, 2-3 Meter von ihr entfernt, und glaubte plötzlich zu spüren, wie dieser Raum schrumpfte, so sehr, dass es ganz offensichtlich keinen Platz mehr für mich gab. Ich verließ das Schlafzimmer und ging die Treppe nach unten, in dem festen Glauben, das einzig Richtige zu tun. Schuld auf sich zu laden ist leicht. Ungleich schwerer ist es, sich das auch einzugestehen, und sei es nur sich selbst. Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass mein 25-jähriges Ich sich verhielt, wie es sich damals verhielt, dass ich mich entzog, einfach so, denn das war, was ich tat. An diesem Tag und in den darauffolgenden Wochen, so lange, bis es niemanden mehr gab, dem ich mich entziehen konnte. Nachdem ich an jenem Tag gesehen hatte, dass Katrin weinte, machte ich das Gegenteil dessen, was ich hätte tun müssen. Ich zog die Haustür hinter mir zu und ging los, ohne zu wissen, wohin. Irgendwann beschleunigte ich meinen Schritt, beschienen von der mittäglichen und kräftigen Maisonne, bis ich schließlich rannte, die abschüssige Straße hinunter, so schnell, dass ich irgendwann ins Straucheln kam. Ehe ich mich versah, stand ich schweißnass und schwer atmend am Ufer der Unstrut. Ich setzte mich in den Schatten einer großen, krummstämmigen Schwarzpappe, schloss die Augen und spürte einen heftigen Schwindel. Ich weiß nicht mehr, ob ich wirklich so, wie meine Erinnerung mich glauben machen möchte, einfach nur da saß, Stunde um Stunde, keinen Gedanken an mein Kind und meine Frau verschwendend, sondern allein den steten Lauf des Flusses beobachtend, alles wahrnehmend, das Glucksen des Wassers, die vielen Verwirbelungen an der Oberfläche, das feine, kaum hörbare Geräusch, wenn die Schwanz- oder Rückenflosse eines nach einem Insekt schnappenden Fisches wieder unter der Wasseroberfläche verschwand. Erst als ich einen heftigen Hunger spürte und mir auffiel, dass die tiefstehende Sonne das Licht in einen blassen, sich ins Blaue neigenden Ton färbte, erst da wurde mir bewusst, wie lange ich am Fluss gesessen hatte. Mit dem festen Vorsatz, nun endlich die Stille zwischen Katrin und mir zu beenden, ging ich nach Hause. Katrin lag immer noch oder schon wieder im Bett und erweckte den Eindruck zu schlafen. Ihr Atem war ruhig und gleichmäßig. Ich legte mich neben sie und es dauerte nicht lange, bis ich begriff, dass sie wach war. Sie hatte geseufzt und nun dachte ich, wäre es an der Zeit, mit ihr zu reden. Über Daniel, über uns, über ihren Verdacht, den ich ihr ausreden musste, das stand fest. Aber ich machte gar nichts. Sie seufzte noch einmal, rührte sich jedoch weiterhin nicht. Ihr Gesicht war dem Fenster zugewandt. In jenem Moment fühlte ich das erste Mal eine herbe Kühle Katrin gegenüber. Dass es mir mit ihr ebenso ging, wusste ich, ohne dass sie es mir sagen musste. Plötzlich erschien mir die Vorstellung, meinen Arm um sie zu legen und mit ihr zu sprechen, so abwegig, dass ich darüber erschrak. Zu diesem Zeitpunkt waren wir 5 Jahre zusammen, und nun, als ich stumm wie sie in das Dunkel des Zimmers starrte, drängte eine Erkenntnis in mein Bewusstsein genauso klar wie diffus. In unsere Trauer über den Verlust eines gerade erst geborenen Kindes hinein wuchs schon ein weiterer Verlust, dem ich bloß noch keinen Namen geben konnte. Es war, als blickte ich permanent durch milchiges Glas. Alles sah so aus wie immer, nur eben doch ganz anders. Von dieser Nacht an schlief ich auf dem Sofa unten in der Stube und bis zu dem Tag, an dem sie ging, während ich am Fluss saß, blind für das Offensichtliche und nichts ahnend, sollte sich das auch nicht mehr ändern. Oft schon habe ich versucht, mich an die letzte Nacht zu erinnern, die wir gemeinsam in einem Bett geschlafen haben, an eine Geste, ein Wort, einen Geruch, an irgendetwas, aber es will mir einfach nicht gelingen. An einem Tag im Spätherbst des Jahres 1967 beschloss ich mit dem alten Feldstecher meines Vaters, von einer nahen Bank aus, die günstig zwischen 2 Feldern stand, Vögel zu beobachten. Damals, ich war 14, bereitete mir dies eine Zeit lang unbändige Freude. Ich konnte nur wenige Vögel beim Namen nennen, aber das störte mich nicht. Ich sah sie ja. Wie sie hießen, war mir nicht wichtig. Danach wollte ich meinen Vater am Fluss besuchen, was ich in all den Jahren zuvor nur ein paar Mal getan hatte. Mein Besuch wäre also eine ziemliche Überraschung für ihn, und ich freute mich auf das Gesicht, das er machen würde, wenn er mich sähe. Erst recht, wenn ich die Thermoskanne mit dem frisch aufgebrühten Kaffee aus dem Rucksack holen würde. Ich wusste, dass er unterhalb des Laucher Wehrs auf Hecht fischte. Er hatte den ganzen Morgen von nichts anderem gesprochen, von den für seine Begriffe jedenfalls sensationellen Vorgängen, die dort gerade stattfanden, von den dutzenden fingerlangen Fischchen, die er tags zuvor hatte beobachten können, während er mit Wurm auf Barsch angelte. Diese Fischchen, Ukelei oder Plötze, das sei er sich nicht ganz sicher, seien in ihrer Verzweiflung auf der Flucht vor dem großen, raubenden Hecht immerzu aus dem Wasser gesprungen, um dann, kurz nachdem sie wieder eingetaucht waren, schließlich doch noch von ihm gefressen zu werden. Ein wirklich großer Hecht müsse das gewesen sein, weit über einen Meter lang, der Bugwelle nach zu urteilen, dem Schwall Wasser, der sich erhob, und dem gewaltigen Geräusch entsprechend, als der Hecht wieder in den Fluss klatschte. Wir glaubten ihm diese Geschichten nicht. Für Mutter, meine Schwestern und mich stand fest, dass Vater seine merkwürdige Fischleidenschaft nur in einem besseren Licht darstellen wollte mit diesen aufgeblasenen Märchen. Angeln, diese Ansicht teilte ich ausnahmsweise mit meinen Schwestern, war nach dem Sammeln von Briefmarken wohl ungefähr der langweiligste Zeitvertreib, den man sie suchen konnte. Als er an jenem Morgen am Frühstückstisch sein Fischmärchen vortrug, sah er mich mit beschwörender Eindringlichkeit an, erhob und senkte seine Brauen, machte buchstäblich große Augen, raufte sich die Haare, was ihn jedes Mal älter wirken ließ, half mit dieser und jener ausschweifenden Geste nach und nickte mir permanent zu, als wollte er prüfen, ob das geheime Band zwischen uns, das er sich so wünschte, schon existierte. Aber alles, was ich nach solchen Erzählungen tat, war, in das Kichern meiner Schwestern einzustimmen und meiner Mutter Recht zu geben, wenn sie schließlich sagte, dass mein Vater ein untalentierter Lügner sei und dass er sowieso mit leeren Händen nach Hause kommen und ihr, abgesehen davon, ein ordentliches Stück Schweinebraten viel lieber wäre als so ein Haufen Gräten im Fleischmantel. Das sagte sie oft, nachdem Vater uns eines seiner Märchen erzählt hatte, ohne scharfen Unterton. Sie sagte es eher, um ihn zu necken, denn eigentlich aß sie gerne Fisch, wenn er denn welchen fing. Begriff mein Vater, dass wir ihm nicht glaubten, sah er immerzu so aus, als müsse er eine neuerliche Niederlage verkraften. Und dann, während alle noch lachten, tat er mir plötzlich leid. Nur selten ergab ich mich seiner euphorischen Stimmung und lief mit ihm auf verschlungenen Pfaden an die Unstrut, die nicht weit vom Haus meiner Eltern in Größnitz floss, um ein paar Kilometer stromabwärts in die Saale zu münden. Während wir loszogen, er trug Angelrucksack und Rutenfutteral, ich eine gut gefüllte Tasche mit Proviant, sprach er meist von den zu erwartenden Fischen und erklärte, warum wir heute besonders gute Chancen hätten. Auf eine undurchsichtige Weise hatte das mit dem jeweiligen Luftdruck und der Windrichtung zu tun. Meist hörte ich nur mit halbem Ohr zu, was er schnell begriff, um dann mitten im Satz zu enden und vor sich hin zu brummen, worüber ich lachen musste, jedes Mal. Für gewöhnlich hatte ich spätestens nach einer Stunde genug und ging nach Hause, von meinem Vater beobachtet, der dann schmollend auf seine Unterlippe biss, so als wäre er das Kind und nicht ich. An jedem Tag im Spätherbst 1967 hatte ich eine Stunde lang auf der Bank gesessen und Vögel beobachtet. Die Bank stand bloß ein paar hundert Meter entfernt von unserem Haus, dort, wo eines der Felder von einem Flecken Wald begrenzt wird. Schließlich gegen 15 Uhr fuhr ich mit dem Rad die abschüssige, kurvige Straße hinunter nach Laucha zu meinem Vater. Von Weitem konnte ich schon das Wehr erkennen, und ich hörte das Rauschen des hinabstürzenden Wassers. Ich fühlte plötzlich eine heftige Vorfreude, ihn zu sehen, so wie ich sie nur manchmal empfunden hatte, wenn mein Vater ein paar Tage nicht zu Hause gewesen war und dann mit einem Beutel voll Süßigkeiten für uns Kinder wieder vor der Tür stand, lachend und überdreht. Dann aber bemerkte ich, dass offensichtlich etwas nicht stimmte mit ihm. Ich befand mich auf der anderen Seite des Flusses, der hier etwas breiter war als gewöhnlich. Er machte den Eindruck, sich im Takt eines Liedes zu bewegen. Sein Kopf zuckte vor und zurück. Weil er mich immer noch nicht gesehen hatte, stieg ich von meinem Rad, legte es auf die Wiese, um ihn halb verborgen vom Stamm einer Kastanie mit dem Feldstecher zu beobachten. Er fuhr mit der flachen Hand über seine Wange, als wische er etwas weg. Dann schneuzte er in ein Taschentuch. Dass er bitterlich weinte, war mehr als offensichtlich. Es war nicht richtig, seinen eigenen Vater mit einem Feldstecher zu beobachten, in einer Situation wie dieser. Das wusste ich. Aber ich tat es dennoch. Und währenddessen dachte ich daran, dass ich mich schleunigst wieder aufs Rad schwingen sollte, um über die Brücke zu ihm zu fahren, ihm den dampfenden Kaffee in den Becher zu gießen, so wie ich es vorgehabt hatte, mich ein bisschen mit ihm zu unterhalten und über den großen Hecht zu schimpfen, der einfach nicht beißen wollte. Aber das machte ich nicht. Ich schulterte meinen Rucksack und machte mich davon. Als ich mich noch einmal umdrehte, glaubte ich zu sehen, dass sein Blick mir folgte. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Und wir haben Zeit seines Lebens kein Wort darüber verloren. Später, als ich den steilen Berg zum Dorf wieder hinauffuhr, langsam und vor Anstrengung keuchend, kam mir in den Sinn, dass ich meine Mutter einmal gefragt hatte, im Jahr zuvor, da war ich 13 Jahre alt gewesen, warum Vater eigentlich bei Wind und Wetter angeln gehe, so ganz allein, obwohl er doch meist gar keinen Fisch nach Hause brachte. Sie hatte mich erstaunt angesehen und lange überlegt. Dieses Zögern kannte ich nicht von ihr. Sie war schlagfertig, witzig und wusste sonst auf alles eine Antwort. Schließlich, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Vater außer Hörweite war, antwortete sie, das spendet ihm eben Trost, das Angeln. Das verstand ich nicht. Ich wusste weder, warum mein Vater Trost nötig hatte, noch inwiefern das Angeln ihm dabei behilflich sein konnte und nicht Mutter oder die Freunde, die er manchmal zum Kartenspielen traf. Gleich darauf, während ich immer noch strampelte und schwitzte, an den Hainbuchen vorbei, Schlaglöchern ausweichend und fast schon oben im Dorf war, fiel mir ein, was Mutter irgendwann mal zu meinen Schwestern gesagt hatte, die sich bei ihr darüber beschwert hatten, dass sie Vaters Launen nicht mehr ertragen könnten. In einem Moment sei er heiter und ausgelassen, im nächsten schon zu Tode betrübt. Das sei doch nicht normal. Ich lag auf dem Sofa, als sie ihr das sagte. Mutter, die neben mir saß und genau wie ich in einem Buch las, lugte über ihre Lesebrille hinweg zu Ute und Marion und legte daraufhin einen Ton an den Tag, der unverhältnismäßig scharf war, jedenfalls für eine so friedfertige Person wie meine Mutter. Sie sollten verdammt nochmal froh sein, überhaupt einen Vater zu haben. An all das dachte ich, während ich die letzten Meter bis zu unserem Haus fuhr, wo ich schon Mutter sah, die sich an den Rosen im Garten zu schaffen machte. Sie fragte mich, ob Vater der Kaffee geschmeckt habe, aber darauf sagte ich nichts, sondern murmelte nur etwas, das selbst ich kaum verstand, und war froh, dass sie nicht weiter darauf einging. Als Katrin schon 4 oder 5 Wochen nicht mehr bei mir wohnte, fiel mir auf, dass ich seit dem Tag, an dem sie gegangen war, ohne sich von mir zu verabschieden, nicht mehr an der Unstrut gewesen war. Ich hatte ihn vergessen, den Fluss, das träge fließende Wasser, die glucksenden Geräusche, das Spiel von Licht und Schatten, wenn ich unter der Pappel saß und die Sonnenflecken auf meinem Handrücken betrachtete. Also verließ ich das Haus, ging den Berg hinunter, lief dann ein Stück an der Landstraße entlang, wo irgendwann die Schneise kam, die ich vor Wochen in das Gebüsch geschlagen hatte und die, wie ich mit Verwunderung feststellte, fast gänzlich zugewachsen war, so dass ich förmlich hineinkriechen musste, die Hände schützend vor mein Gesicht haltend, damit ich von den Brombeerstacheln halbwegs verschont blieb. Schließlich trat ich ans Ufer der Unstrut und blinzelte der Sonne entgegen. Der Tag war so hell, dass es beinahe wehtat. Ich sah das grünlich-graue Knaulgras, die Dolden des Wiesenkerbels, an deren Enden die weißen Blüten im Wind schwangen, wie Schnee, der hin und her wogt, der Schwerkraft trotzend. Neben den Flatterbinsen, die im Schatten der Schwarzpappel kupfern blühten, setzte ich mich auf die Erde, die trocken und sonnenwarm war. Das Wasser stand niedriger als vor ein paar Wochen und es strömte auch langsamer, wie mir schien. Ich atmete betont ruhig, sah auf den ewigen Strom vor mir und wartete, aber nichts geschah. All das um mich herum zu betrachten, die Weinberge am Horizont, die Waldstreifen, die Felder, den Fluss, all das war schön, mehr aber auch nicht. Das Gefühl, das ich mir so heftig ersehnt hatte, blieb aus. Bald würde ich wieder aufstehen, den Berg hinauf ins Dorf gehen und vermutlich nie wieder an diesen Ort zurückkehren. Dass ich tatsächlich geglaubt hatte, mir könnte der Fluss einen wie auch immer gearteten Trost verschaffen, war nichts weiter als kindisch und naiv gewesen. Ich war nicht wie mein Vater. Es war an der Zeit, wieder nach Hause zu gehen. In diesem Augenblick sah ich etwas. Im knietiefen Wasser vor mir schwamm ein Aaland. Seinen Kopf hielt er gegen die Strömung gerichtet, die Schwanzflosse bewegte er fast unmerklich, so dass er an Ort und Stelle blieb, als würde er bäuchlings auf dem Grund liegen. Dass es ein Aaland war, erkannte ich an dem gestreckten Körper, an den großen, senffarbenen Augen, an der gräulich-blauen Verfärbung des Rückens, den mohnroten Bauchflossen und am silbernen Strahlen seiner Schuppen, die zum Bauch hin den Ton von frisch geriebenen Meerrettich annahmen. Vater hatte ab und an einen Aaland als Beifang auf Karpfen erwischt und von Mutter in der Pfanne braten lassen. Sie schmeckten gut, die Aalande. Unerwartet fein und weich war das Fleisch. Fast wie Zander, den Vater aber so gut wie nie fing. Plötzlich mit 2-3 energischen Schlägen seiner Schwanzflosse löste sich der Aaland vom Grund und schwamm langsam, aber stetig flussauf, bis das kastanienbraune und trübe Wasser ihn verschluckte und er aus meinem Blickfeld verschwand. Nun bemerkte ich noch einen Aaland, ein größeres Exemplar von vielleicht 40 Zentimetern. Auch er schwamm im knietiefen Wasser an mir vorbei, stromauf, bis ich ihn nicht mehr sehen konnte. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass die beiden Fische Teil von etwas Größerem waren, das ich bis zum heutigen Tag kein weiteres Mal habe beobachten können. Der dritte Aaland schwamm an mir vorbei, dann der vierte, fünfte, sechste. Es wurden immer mehr. Erst jetzt begriff ich, dass der erste auf die anderen gewartet haben musste, dass sie in einer riesigen Gemeinschaft unterwegs waren, immer stromauf, bis sie irgendwann den passenden Flachwasserbereich gefunden hätten, dessen Grund eine ganz bestimmte Mischung aus Sand und Kies aufweisen musste. Innerhalb kürzester Zeit würden sich ihre Schuppen golden färben, so dass sie am Ort ihrer Wahl, der jedes Jahr ein anderer war, in eine Art Hochzeitskleid ableichen konnten. Von diesen Laichwanderungen der Aalande hatte uns Vater einmal erzählt, was, da waren sich meine Schwestern, Mutter und ich einig gewesen, wieder nur eines seiner fantastischen Fischmärchen war, mit denen er uns für seine seltsame Leidenschaft begeistern wollte. Denn dass ein so gewöhnlicher Fisch wie der Aaland etwas in unseren Augen so Ungewöhnliches tat, koordiniert und aufeinander abgestimmt bis zu 100 Kilometer in einem Verband von dutzenden Fischen zurücklegen, sich ein goldenes Hochzeitskleid überstreifen, das konnten wir einfach nicht glauben. Genauso wenig hatten wir ihm ja die Geschichte mit dem riesigen Hecht abgenommen. Ausgelacht haben wir ihn, als er uns einmal von angeblich besoffenen Karauschen berichtete, die bei Sauerstoffmangel Milchsäure in Alkohol umwandeln könnten, um auf diese Weise, im Zustand eines Vollrauschs, ihren Energieverbrauch fast gänzlich einzustellen. Das wiederum, hatte Vater behauptet, führte dazu, dass die Karausche, anders als die anderen Fische eines ausgetrockneten Tümpels, einfach abwarten könne, volltrunken, im Schlick steckend, in den sie sich mit dem Maul voran hineingerammt habe, bis das Wasser irgendwann wieder stieg.
Jörg Schüttauf mit der zweiten Folge des Romans Maifliegenzeit von Matthias Jügler. Eine ungekürzte Lesung, entstanden beim MDR. Das Buch ist bei Random House erschienen. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
MDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Auf ihrem Gipfel in Brüssel haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf die Spitzenpersonalien verständigt. So unterstützen sie eine zweite Amtszeit von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die estnische Premierministerin Kallas soll neue EU-Außenbeauftragte werden. Außerdem bestimmten die EU-Staats- und Regierungschefs den früheren portugiesischen Regierungschef Costa zu ihrem neuen Ratspräsidenten. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Verena Hartges.
Das Personalpaket hatten 6 Vertreter von Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen vorab geschnürt, darunter Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron. Für ihre Wiederwahl braucht von der Leyen jetzt noch die absolute Mehrheit der Abgeordneten im Europaparlament. Allerdings ist nicht sicher, dass sie die auch bekommt. Die Europäische Volkspartei, die Sozialdemokraten und die Liberalen haben zwar auch nach der Europawahl die Mehrheit im Parlament, es gibt bei der geheimen Abstimmung jedoch keinen Fraktionszwang und deswegen gelten Abweichungen.